spannender als jede Netflix-Serie. Also ich weiß es ja nicht, also schmerzhafter als jede Netflix-Serie. Ich habe ja wirklich, es war so eine Mischung aus Fremdscham, aus bleibe ich jetzt dran, ich will wissen, wie es weitergeht, und andererseits war es mir unangenehm und so. Das sind wahrscheinlich genau die richtigen Zutaten für eine gute Doku-Streaming-Serie. Nicht bei Netflix, nicht bei Amazon Prime, nicht in der ARD-Mediathek, überhaupt nur in einer einzigen Mediathek, nämlich in der 1,60-Meter-Mediathek, und das lohnt sich wirklich. Und ich freue mich jetzt sehr, dass zwei Menschen da sind, die in der Konstellation noch nie da waren, nämlich Wolfgang und Yvonne André. Yvonne und Wolfgang André. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Schönen guten Morgen.
Ich hätte ja gedacht, ihr kommt jetzt zwei aufgequollene, genervte, fertige Menschen, die eine Premiere hinter sich haben und eigentlich nur noch ausschlafen wollen, aber sitzen im Studio und fühlen sich gut. Fühlt ihr euch gut, Yvonne? Fühlst du dich gut?
Ich fühle mich total gut. Ich habe gestern die drei Vorstellungen, Premiere mit, weiß ich nicht, 300 Leuten oder so, immer Wasser getrunken. Dementsprechend bin ich auch fit.
Ja, ihr seid ja total wahnsinnig, weil ihr habt eine 14-teilige Doku-Serie gemacht über ein Bundesland, was mein sechsjähriges Kind hat vor dem Thüringen-Journal gesessen und hat gesagt, oh, Thüringen ist peinlich. Ich glaube, sie war 8. So. Und das ist mir heute noch im Deck, Thüringen ist peinlich. Und wenn ich reingucke in Brombeerland, denke ich, Mensch, was ist denn das? Was ist denn das für ein Bundesland? Was sind wir denn? Yvonne, hast du dir die Frage auch gestellt? Was sind wir eigentlich? Was ist das?
Das ist eine so schwere Frage. Ja. Also, was dieses Bundesland ist, das habe ich ja jetzt in extrem vielen Projekten tatsächlich schon untersucht. Und ich glaube, wir sind auf jeden Fall ein unterschätztes Bundesland.
Och.
Wir sind sehr überraschend. Also ich meine, politisch, wer kann denn mit uns mithalten? Hm. Wo kennt man denn die Spitzenkandidaten von so vielen Parteien? Also sagen wir die von Baden-Württemberg und von Bayern und von, weiß ich nicht, Schleswig-Holstein.
Nee.
Ne? Also die kennt man nicht, und insofern ist Thüringen zumindest politisch bekannt, aber auch ansonsten eigentlich total reich an Themen, interessanten Leuten, völlig unterschätzt.
Ja, naja, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Es ist irgendwie eins von den schwierigen Bundesländern, hat ja Reinhard Grebe gesungen. Ja. Also nochmal, Brombeerland ist eine Doku-Serie, die wahrscheinlich nicht so geplant war. 14 Stunden Material, 14 Episoden und insgesamt, ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen, hunderte von Stunden habt ihr da aufgenommen, ihr habt die Spitzenkandidaten begleitet und wollt eigentlich den Wahlkampf begleiten, dass das so ausgeht, dass ihr jetzt eine 14-teilige Doku-Serie gemacht habt. Wolfgang, kann gar nicht geplant gewesen sein, oder?
Nee, überhaupt nicht. Wir sind ja Filmemacher, die gerne fürs Kino Filme machen. Mhm. Und so sollte es natürlich auch wieder ein Dokumentarfilm fürs Kino werden. Und dann haben wir angefangen zu drehen, dachte schon, 7 Protagonisten so, plus Thüringen als 8. Protagonisten zu erzählen in einem 110 Minuten ist extrem schwierig. Und dann wurde das immer reichhaltiger und reichhaltiger, als es dann in die Verhandlungsebenen ging. Also wir haben erst einen Wahlkampf gestartet, dann kamen die Verhandlungen.
24,
Und bis zur Regierungsbildung, es kamen immer mehr Menschen dazu, die da eine Rolle gespielt haben. Die Chefstrategen, dann halt die Fraktionen, dann auch die Leute, die Experten aus der Basis der Fraktionen, die dann mitverhandelt haben. Und dachte, um Gottes Willen, das kannst du never ever in 110 Minuten erzählen. Und dann kam irgendwann die zarte Entscheidung, Mensch, hat einer ausgesprochen, wollen wir nicht vielleicht eine Serie machen, um wirklich das in ganz epischer Breite wirklich Politik erzählen zu können.
Aber hey, wir hatten aber nicht gedacht, dass wir das mit 14 Folgen machen.
Es wurden immer mehr.
Wir haben erst gedacht, na Mensch, vielleicht wagen wir uns, das mit 3 Folgen zu machen.
Epische Breite habe ich auch gedacht, das ist gegen den Erzählstil, der sonst, also wenn ich mir so Dokus angucke, ob Netflix, Amazon Prime, das ist ja, da wird ja in schnellen Schnitten, das ist ja also eine MG-Maschinengewehr, und ihr macht das Gegenteil. Ja. Ihr lasst Landschaften stehen, ihr lasst Situationen stehen, und das muss man erstmal aushalten. Ich hatte wirklich Probleme, ich habe mich dann gegen mein eigenes Konsumverhalten gewehrt, hab mal kurz Pause gemacht, nee, ach, machst du doch weiter. Also da muss man auch wieder lernen zu schauen, dass, also ihr habt euch bewusst für die Langsamkeit entschieden, kann das sein? Ihr nicht beide? Ja.
Genau, also es gibt so eine Serie, also Breaking Bad kam, glaube ich, ganz viele, und der Filmemacher, der hat ein Sequel gemacht, Better Call Saul, und da hat er sozusagen dieses Romanhafte, diese Breite sozusagen in, glaube ich, Staffel 3 so ins Extreme ausgedehnt, wo du wirklich ganz, ganz lange dieser Figur, diesen Menschen einfach zuschauen konntest. So. Das waren so Erfahrungen für mich, die mich, glaube ich, auch, die ich irgendwie toll fand und sehr mutig fand, und eben auch diese Politikwelt passiert ja auch so viel in Social Media und das ist ein einziges Gewische und Schnipsel und hier 15 Sekunden und irgendwie so, so kannst du keinen Gedankengang eines Menschen folgen. Du brauchst Zeit dafür. So. Ja. Und das haben wir halt versucht.
Das ist euch gelungen, die Gedankengänge, sogar die Gefühle. Also ich habe ja förmlich mitgelitten. Also das fand ich am heftigsten, dieses Fremdschämen. Yvonne, du hast ja die Fragen gestellt. Du warst ja mit deiner Tonangel, oder wie man das Ding nennt, dabei. Du warst aber nicht nur, der Tonangel hat ja noch eine Distanz, aber du warst ja richtig nah dran. Warst du manchmal in einer Situation, wo du gesagt hast, oh, das können wir auf keinen Fall reinbringen, nicht nur, weil da auch Tränen geflossen sind. Hast du manchmal auch so dieses Fremdschämen-Gefühl gehabt, wie ich beim Schauen?
Nee, Fremdschämen hatte ich gar nicht. Eher Achtung vor denjenigen, die zugelassen haben, dass sie Gefühle zeigen. Weil dieses Politikgeschäft, das lebt ja davon, dass du extrem harter Typ bist oder Typin.
Meistens ja Typen, ne?
Ja, und zu zeigen, dass man auch verletzlich ist, dass man verwundet ist, da gehört verdammt viel dazu, weil natürlich in dem Umfeld muss man ja weiter bestehen können. Und deswegen fanden wir das eigentlich gut, aber natürlich gibt es immer auch Sachen, wo man seine Protagonisten vorschützen muss, weil die Menschen vor der Kamera haben ja genauso eine Würde und man muss ja auch sehen, dass das, was wir zeigen von denen, ist ja nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus ihrem Leben. Und auch da, ich meine, selbst wenn wir viele ungeschnittene Szenen haben, trotzdem ist es natürlich eingebettet in einen davor und einen danach und viele Linien ziehen ja auch in andere Bereiche, die wir da vielleicht gar nicht mitbekommen, ne?
Dennoch bedienst du das voyeuristisch, habe ich gemerkt, weil wir wissen ja schon, wie wir es schauen, wie es ausgeht. So, und da steht einmal den Hänfling und dann dachte ich so, oh Scheiße, die wird ihren Job verlieren. Die hat sich über Jahrzehnte oder für lange Zeit engagiert. Es wird nicht reichen. Bei Kemmerich war es bei mir eher Schadenfreude, aber weil ich ja so böse bin, das kommt ja noch dazu, dass man dann, wenn man es schaut, weiß, wie es ausgeht. Auch ein Kniff, oder?
Na, das war so die Schwierigkeit auch immer erzählen, weil normalerweise lebt ja Serie davon, dass du so einen Cliffhanger hast und denkst, du wirst du jetzt weiterschauen. Die Schwierigkeit war da, wie findet man da Möglichkeiten, die erzählerisch so stark sind, dass du jetzt wissen willst, wie es weitergeht. Ja. Da kann mir vielleicht auch Wolfgang noch...
Moment, erstmal müssen wir über dich reden. Bei dir entdecke ich ja Stockholm-Syndrom. Also Wolfgang, also dieser Respekt vor dem Protagonisten, geht das nicht zu weit? Das ist schon Stockholm-Syndrom, weil du warst zu nah dran an den Leuten, aber du brauchst ein bisschen Abstand, weil ich meine, die gehen doch ins Politikgeschäft. Wenn da einer weint er, das ist okay und das kann man auch zeigen. Das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich mich nackt mache, in dem Sinne, weil ich ja, das ist ja kein Job wie jeder andere. Ich bin ja ganzheitlich da. So, ich kann nicht für Frau Wolf und für irgendjemand Katja Wolf Mitleid empfinden. Das ist ja, die sind in einem bösen Geschäft, oder ist das jetzt zu böse von mir?
Nee, also wir versuchen halt Nähe zu unserem Protagonisten herzustellen, ganz bewusst Nähe auch zuzulassen. Nicht jeder lässt die unglaubliche Nähe, dass er jetzt anfängt vor uns zu weinen sozusagen zu. Nicht jeder ist so. Manche sind es aber und dann ist es wie so eine Beziehung mit Menschen. So. Also zu manchen hast du einen besseren Draht, zu manchen etwas distanzierteren Draht. Und ich finde es halt toll, wenn man halt diese Nähe herstellen kann und den Menschen, den Protagonisten, den Raum geben kann, dass sie den Mut haben, etwas jemanden zu offenbaren, wohlwissend, dass natürlich auch irgendwann eine Öffentlichkeit das sehen kann. Wir sind natürlich ein gewisser Schutzschild dazwischen. Wir entscheiden dann am Schnitt sozusagen, was können wir den Menschen zumuten. Aber erstmal geht es tatsächlich um Nähe, um Raum und da habe ich keine Angst vor als Filmemacher. So, ich brauche nicht die journalistische Distanz zu den Menschen, um irgendwie kritische Fragen zu stellen. Ich finde eher, man stellt eine Nähe her, sie haben den Mut, etwas uns zu erzählen über Fehler, die auch passieren oder Schwierigkeiten, die passieren und trotzdem gehe ich mit dem Material durchaus kritisch um oder beobachte sie in Situationen, wo ich denke, das ist nicht so gut und das stelle ich halt auch im Film dar. So. Also,
jetzt verstehe ich Sie, Yvonne, ihr habt eben bewusst nicht die journalistische Distanz.
Ja.
Ich fand, du warst ja sehr empathisch und hast in dem Moment also wirklich klasse Fragen gestellt und wenn dann jemand weint, ich habe ja da so ein feistes Grinsen, dass sie das zugelassen haben, dass das drin bleibt, ist ja ein Vertrauensbeweis für euch. Also da sind ja ein paar Leute, wo ich denke, gerade der männliche Mitmensch, ich habe ja lange nicht so oft so feistes Grinsen und so, wo ich dachte, was ist mit denen? Also das heißt, die haben euch schon vertraut und dir vertraut?
Ich glaube in Teilen. Wir waren, glaube ich, einfach sehr
penetrant.
Penetrant dabei, also haben versucht, viel dabei zu sein. Das ist aber auch die Schwierigkeit, das sind ja Prozesse, also gerade jetzt die Regierungsbildung sind ja Prozesse.
2 Jahre, oder? Insgesamt.
Ein Jahr Dreh und 1,5 Jahre Schnitt.
Ja.
Aber das sind ja auch Prozesse, wo du eigentlich keine Kamera dabei haben willst. Das sind ja wir sagen immer Hinterzimmer, aber es hat auch eine Berechtigung, dass man nicht alles, wie sagt Bodo Ramelow, auf dem Jahrmarkt austrägt. Sie haben uns ja unterschiedlich dosiert zugelassen. Und natürlich kannst du dann vor allem das zeigen, wo Leute bereit sind, mehr zu zeigen. Und das macht aber eben auch das menschlich. Ne? Es gibt so einen Moment, in eine Folge heißt die Landtagspräsidenten war es, die Folge 6. Und da sagt Henry Bernhardt, also wir haben die journalistische Ebene haben ja auch begleitet, also wir haben ja auch noch Protagonisten bei den Journalisten.
Die ganzen Typen da, oh nee, der Davis, oh nee.
Und Henry Bernhardt sagt, der hat ja ein Parlamentsbüro und von da aus kann er eben immer rausschauen und dann sagt er irgendwann auch, na das sind ja alles Menschen und dass dieses Menschliche ist natürlich auch unabhängig von der Parteizugehörigkeit, ist natürlich ja auch irgendwie besonders macht. Ne? Und das ist auch unsere Aufgabe, also Leute nicht als Schablonen zu zeigen und nicht zu zeigen, das sind Politiker, über die können wir jetzt sozusagen herziehen und richten oder das sind Journalisten und das ist jetzt alles hier Lügenpresse oder so. Und da verstehen wir unsere Aufgabe, das Menschliche auch in all diesen strukturellen Prozessen auch zu zeigen.
Also ich habe Gnade, war da im Spiel. Naja, ich erinnere mich an eine Szene, war das auf der Wartburg, auf jeden Fall mit Steffen Schütz und Katja Wolf. Mhm. Und das war eine Kollegin, die ein Interview gemacht hat von irgendeiner Zeitschrift.
Ja, Kurier, in einer österreichischen Zeitung.
Mhm. Und das fand ich ja interessant, da wurde das Huhn da von ihr, die Blicke, das Ungesagte, was da zwischen den beiden lief, dachte ich, meine Güte, dass die das durchgelassen haben, weil das offenbart ja so viel, deren Verhältnis. Die Blicke, was jetzt zum Thema Sarah Wagenknecht, dass ihr seid ja, das war ja auch, muss ich auch sagen, das war ja nicht abzusehen, als ihr das Projekt begonnen habt, war dass da eine Brombeer-Koalition, die so auch so heißt, wusstet ihr ja nicht zum einen. Ne? Und dass da diese Einflussnahme aus Berlin und dieses BSW sich da so diesen Erfolg einfährt und dass es so schwierig wird, war ja auch nicht abzusehen. Aber was, hast du das schon, als du das aufgenommen hast, als das haben wir jetzt im Kasten. Unglaublich, das ist historisches Material. Habt ihr schon innerlich gejubelt?
Also nicht als historisches Material, aber als irgendwie als ein Wahnsinns-Politikpärchen. Ich meine, sowas wirst du doch niemals begegnen, Politikern, die auf diese Art und Weise miteinander sprechen. Und natürlich, das offenbart ja auch, warum es auch drin ist, ist ja nicht nur, dass wir sie beide als Charaktere einführen, Beziehungen untereinander. Es offenbart ja auch den damaligen Punkt der Beziehung zu Sarah Wagenknecht. Das ändert sich ja massiv. Also wenn man
von
die
der Liebe,
Serie
von
sieht.
Von der puren Liebe, würde ich mal sagen.
Da fliegen die Herzchen.
Achtung, da fliegen die Herzchen bis zur Verachtung, die man in den Blicken sieht. Und und diesen Weg zeigt ja krass.
Ja, und da, insofern war das natürlich schön, aber es ist eben auch so, man sieht Politiker sonst nicht so. Niemals wird ein Politiker sonst sagen, ich fand Politik schon immer scheiße. Ja? Und insofern sind das natürlich so Szenen, wo du denkst, oh, wie schön, dass wir die haben. Aber die können auch damit leben.
Die konnten, also habt ihr jetzt schon danach Reaktionen, weil du siehst ja das Material, kannst du freigeben und so, aber wenn man es dann im Kontext, man kann es ja auch gemein und böse schneiden und so, habt ihr dann Reaktionen von den Protagonisten bekommen?
Ja, wir hatten jetzt gestern, also wir hatten zum Teil Protagonisten bei uns auf der Couch sitzen, wo wir halt das Material vorab gesehen haben. So.
Also okay. Madeleine Henfling. Nicht Material, die haben schon den fertigen Schnitt
gesehen. Genau, den fertigen Schnitt, ja. Madeleine Henfling saß bei uns, hat ihre 4 Folgen, denen sie vorkommen, im Wahlkampf halt geschaut. Da gab es ja auch so ein paar Momente, wo er dachte, findet sie das gut, wenn das drin ist, aber für sie war das halt kein Problem.
Welche Momente waren das, wo du geglaubt hast, dass sie das blöd findet?
Naja, sie sitzt halt da und guckt halt das TV-Duell von Mario Vogt und Björn Höcke sozusagen und sagt, du Lügner oder du, ich will noch das größere Arschloch sein als der Höcke und so. Also es gibt schon so Kommentare, die knallen schon rein, aber die sind halt so zutiefst ehrlich, weil sie sozusagen so den Blickpunkt aufmachen, was wirklich sie für eine Haltung hat und danach halt auch erzählt, wie sie Haltung zum Beispiel zu illegaler Migration, zu diesem Begriff hat und so, was ich total schön finde. Solche Momente halt oder in der Bachkirche, wenn sie halt angefeindet wird, dass sie die AfD-Menschen nicht als Menschen betrachten würde, nur weil sie mit ihnen nicht redet oder ihnen nicht zum Geburtstag gratuliert oder so. Also das sind schon sehr unangenehme Momente, die sehr emotional sind, aber auch sehr viel erzählen. So. Und dann guckt man halt, wie geht der Protagonist damit um auf unserer Couch, so hält er das aus und wir müssen halt eine Entscheidung treffen. Kannst du das damit mit dem Bild in der Öffentlichkeit leben? So.
Den fertigen Schnitt habt ihr gezeigt und wenn sie jetzt gesagt hätte, es muss raus, dann hättet ihr es rausgenommen.
Also wir haben nie gesagt, du kannst sagen, es muss raus. Aber wir haben gesagt, wenn jetzt jemand sagt, boah, damit hat er ein echtes Problem, dann hätten wir darüber nachdenken müssen, wie kann man das vielleicht auch anders erzählen? Wir hatten das bisher eigentlich nur einmal, dass ein Protagonist bei uns war. Das war ein Film, da ging es um ein Projekt von jüdischen, arabischen, also palästinensischen und deutschen Mädchen. So ein Projekt zwischen Israel und Deutschland. Und da war einer unserer Protagonisten da und gesagt, wenn ihr diese eine Szene bringt, werde ich nie wieder Fördermittel bekommen. Aha. Und dann ist natürlich klar, okay, also wir können jetzt nicht eine ganze Institution gefährden, ja, durch den Schnitt. Und wir haben daran eine winzige Kleinigkeit geändert. Eine ganz winzige Kleinigkeit. Und dann ging das auch. Und wir hatten einen Protagonisten mal, der auch mit einer Szene gehadert hat und dann erst nochmal mehrere Leute mit zu uns genommen hat, zu schauen. Und als die immer gesagt haben, nee, also auf jeden Fall ganz stark und so, hat er irgendwann begriffen, dass das keine Szene ist, die nur Verwundungen und Verletzlichkeit zeigt, sondern dass das auch eine Größe hat. Und dann konnte er damit leben. Und so ging das eben uns auch mit Peter Metz, der war auch bei uns, weil du die Szene ja angesprochen hattest.
Der ist, war mit ihm bei den Verhandlungen
für
die BSW, ne? Früher SPD,
ja,
alter als sein Vater, hier lokale SPD-Größe und so. Und der, ja, das war ich auch verblüfft.
Genau, und das war eben auch so. Wir haben Peter sehr gedrängt, dass er zu uns kommt und sich das anschaut, weil ja ganz klar ist, dass du eben in diesem Geschäft, wenn du da bestehen willst, darfst du dir keine Einfallstore zeigen für Sensibilität. Und er war dann da und hat auch überlegt, also geht das, ne? Und hat nochmal eine Nacht drüber geschlafen und mit jemandem besprochen und hat dann gesagt, ja. Und dafür ist man wahnsinnig dankbar als Filmemacher.
Die unerwarteten Sachen, die ihr konntet nicht voraussehen, dass es eine Bromberg-Koalition gibt, ihr konntet nicht voraussehen, dass es diese Eklats gibt bei der Präsidentenwahl. All das, dass es diesen Knatsch beim BSW zwischen Berlin und Erfurt gab. Und dann hattet ihr das Material. Wann war für euch klar, das muss eine Serie werden? Wir haben so viel Material. Gab es da so einen Kipppunkt, weil ihr wollt ja, wie du eingangs gesagt hast, einen Kinofilm machen?
Genau, also während den Dreharbeiten gab es überhaupt nicht den Moment der Reflexion. Wir hatten ja 114 Drehtage und waren in diesem Politikrausch drin. Am Ende auch ziemlich ausgebrannt. Und da hast du überhaupt gar keine Chance gehabt, groß zu reflektieren. Wir haben zwar immer am Abend sozusagen drüber nachgedacht, was ist da eigentlich passiert und so immer geredet, Tagebuch geführt. Und dann, als es so der große Dreh, Mario Fuch war Ministerpräsident und ich bin mit Yvonne wandern gegangen. Und wir gehen möglichst immer einmal die Woche wandern, um ein bisschen runterzukommen.
Wo lauft ihr da lang?
Thüringer Wald ist so unser Herzstück. Mhm. Da gibt es so verschiedene Bereiche, wo man einfach von der Politikwelt irgendwie so entfliehen kann. Und dann, ja, wie auch immer. Und dann irgendwann hatte ich so diesen Gedanken, so Mensch, könnten wir nicht auch eine Serie machen? Nun ist natürlich eine Serie, du brauchst ja auch immer eine Auswertung dafür. Also wo kann man denn die Serie schauen? Wir wollten eigentlich ursprünglich auf dem Thüringen-Portal laufen, das heißt Lost Tapes, aber das ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Also es ist ein Portal, was halt quasi für Produktionen aus Thüringen, die sonst wo keinen Platz haben, da eine Möglichkeit finden, Streaming-Plattforms zu bekommen. Die sind nicht rechtzeitig fertig geworden oder drohten nicht fertig zu werden. Ich weiß es gerade nicht aktuell. Das war aber eigentlich ursprünglich der Plan, da sollte die Serie geschaut werden und dann habe ich es halt im Prinzip selber auf unsere Webseite programmiert, dass jetzt die Zuschauer dort halt den Film, die Serie kaufen können, angucken können. Ja, im Urlaub sozusagen, ging nicht anders.
Wolfgang macht alles.
Und ich glaube, es funktioniert auch, ja.
Ja, das funktioniert. Ich habe es gestern gesehen, krass. Also ihr habt ja das Projekt über Crowdfunding finanziert, 147 Unterstützerinnen und Unterstützer, ein bisschen eine kulturelle Filmförderung, aber kein Sender im Rücken, kein öffentlich-rechtlichen Auftraggeber. Also ihr seid unsicher rein. Also direkt in die Ehekrise, in die finanzielle Krise, in die Exe rein gerauscht. War das ein Risiko, war es ein Experiment für eure Beziehung, für die Firma, für das, was ihr macht? Oder hattet ihr irgendwie immer eine Gewissheit, dass es schon klappen wird, Yvonne? Du brauchst jetzt gar nicht rübergucken.
Ich wollte mich rausschleichen, ja, und wollte die schwierige Frage an Wolfgang gehen. Nee, also für die Beziehung ist es überhaupt kein Ding gewesen. Das schweißt einen eher zusammen. Wenn es Widerstände gibt von außen, das kennt man ja selber, dann muss man zusammenstehen und das hilft nicht, sich dann auseinanderdividieren zu lassen. Aber wir hatten sehr schwarze Momente, das muss ich sagen. Ja. Wir hatten das Projekt im MDR vorgeschlagen, da wurde es abgelehnt. Dann haben wir das bei der Mitteldeutschen Medienförderung, das ist so das große wirtschaftliche Filmförderung vorgeschlagen. Da sitzen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen drin und eben auch noch Sender, die geben auch alle Geld rein. Als das da dann abschlägig beschieden wurde und unsere Idee, dass wir wollten ja ursprünglich nur die Koalitionsverhandlungen begleiten und das alles davor war eher so, wir schaffen Vertrauensebene. Und als dann ein Team vom MDR auftauchte und das umsetzte, eben auch Koalitionsverhandlungen, habe ich das erste Mal in meinem Leben echt richtig geschrien vor Wut. Also alleine. Ich war unterwegs im Auto, ich habe richtig geschrien.
Weil das MDR-Team das gemacht hat, was ihr auch schon macht.
Was wir den, ja, und was wir dem MDR auch vorgeschlagen hatten.
Mhm. Also
ja,
eine und freie die Produktionsfirma, die einen Weg gefunden hat, dem MDR zu überzeugen, glaube ich, im Bereich Investigativjournalismus da was zu machen, sowas, was man noch nie gemacht hat. So eine Serie, so bis zur Regierungs Verhandlung, so ohne Kommentar, also letztlich
ja,
das, was
also, wir auch ihr werdet das nicht sagen, ich sage, das ist Ideenklau. Ich habe ja letztes Jahr, als wir gesprochen haben, auch schon geschimpft, dass ich das irgendwie ungerecht finde. Der Erfolg gibt euch ja dann immer wieder recht, eure Produktion. Und da werde ich sagen, okay, keine Lernkurve, also wenn ihr jetzt so dahergelaufen, aber unbekannte Leute gewesen wären, dann würde ich sagen, okay, ich weiß noch nicht, was die machen. Ihr habt ja Referenzen, gute Kinofilme, ihr habt ja Sachen gemacht und dennoch ist das offensichtlich ein Filznetzwerk oder was ist das? Also ich kann da hinschreien.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum das nie funktioniert. Man muss aber auch sagen, vielleicht ist tatsächlich sogar auch ein Glück, dass es nicht funktioniert, weil damit können wir so erzählen, wie wir möchten. Es gibt jetzt keine Redaktion, die dann eingreift, weil dann würde es heißen, wir müssen auf jeden Fall ein Format bedienen, weißt du? Dann würden wir auch nicht 14 Folgen haben, dann hat man halt 3 und man hat ein Format von, weiß ich nicht, 59 Minuten oder so. Es gibt einem auch Freiheit, aber es macht natürlich eine finanziell große Probleme, muss man sagen.
Also das hast du jetzt wahrscheinlich milder ausgedrückt. Wart ihr die letzten 2 Jahre prekär unterwegs und habt von Crackern und stillem Wasser gelebt? Das ist ja wirklich eine existenzielle Frage. Müsst ihr von irgendwas eure Miete zahlen und ab und zu mal was essen und was trinken?
Es gibt in Friedrichroda ein Schild an einem Haus, an einer Hausmauer, da steht drauf, Künstler haften für ihre Eltern. Nee, andersrum. Elternhaften für ihre Künstler. Ich habe das auch als Foto dabei. Kann ich gerne hier gleich mal zeigen. Ja. Und also ohne meine Eltern wären wir oft aufgeschmissen. Wir haben auch Kinder, die sehr bescheiden sind, die nie groß Ansprüche gestellt haben.
Wie alt sind die?
Jetzt älter, jetzt 30 und 21, aber die waren schon immer bescheiden.
Könnten wir was zurückgeben mit langsam.
Ja. Wir fahren dann halt jahrelang nicht in Urlaub und du hast kein Auto, lebst eben auf einem studentischen Niveau. Das Problem ist gar nicht das Leben auf studentischem Niveau. Das Problem ist, dass das natürlich auch für die Rente Auswirkungen hat. Ne? Weil du kriegst ja, wenn du jetzt bei dem Projekt, haben wir jetzt, um das mal deutlich zu machen, man mal rechnet, ungefähr 900 Euro pro Monat gehabt für 2,5 Jahre.
Für euch beide zusammen?
Nee, glücklicherweise für jeden. Aber eben auch nur, weil noch dieses Crowdfunding und weil es meinen Eltern gab. Aber das heißt eben auch, dass Altersarmut programmiert ist. Ne?
Ja. Aber das, dann seid ihr dann eben doch Künstlerinnen und Künstler, nicht reine Journalisten. Also ne, ihr seid, da ist ja irgendwas in euch, was das will. Sonst hättet ihr euch ja beide längst schon einen sicheren Job gesucht. Also da muss ja was da sein. Was ist das? Der Drang, die Suche nach der Wahrheit oder irgendwas muss ja da intrinsisch drin sein. Wolfgang, was ist das, was dich treibt?
Ja, wenn man das immer wüsste, was einen so treibt. Aber
diese Entscheidung zu treffen, ich entscheide mich jetzt gegen die Sicherheit, ich entscheide mich jetzt gegen dafür, obwohl ich genau weiß, es könnte richtig eng werden. Es könnte, Yvonne sagt, die schwarzen Momente werden wahrscheinlich kommen, ich mache es trotzdem. Warum?
Ja. Also zum einen, weil halt eine Filmförderung gesagt hat, sie hilft uns, unterstützt uns, die Thüringer Filmförderung. Also ohne Geld hätten wir es natürlich auch nicht machen können. Mhm. Und das war so, dass sie das zumindest einen Dreh erstmal finanziert hatten und wir nicht für Umme sozusagen etwas machen mussten. Das haben wir mit unserem Leben auch schon gemacht. Naja, es ist ein spannendes Projekt. Also du hast alle Spitzenkandidaten, die zugesagt haben. Genau, bis auf Björn Höcke, der nicht zugesagt hat. Den haben wir angefragt. Kann Yvonne vielleicht gleich nochmal was dazu erzählen? So, wir haben die im Boot. Wir haben das okay bekommen, etwas zeigen zu können, was sonst noch nie jemand zeigen konnte. Nämlich wirklich in diesen sensiblen Bereich der Koalitionsverhandlungen hineinzukommen und natürlich auch irgendwie für uns selber etwas zu entdecken, etwas zu sehen, was man vorher nicht sehen konnte, auch ein bisschen weiter zu verstehen, wie dieser Politikbetrieb, dieses Ringen um die Macht funktioniert. Also das ist natürlich ein großer Reiz, weil unsere Arbeit ist halt auch Lebenszeit und ich möchte halt auch was erfahren und mich auseinandersetzen mit unserer Welt, in der wir leben und auch ein Stück weit verstehen, wie das funktioniert, Demokratie so. Also das ist ein Reiz, den du hast als Filmemacher und daran glaubst du halt und so, das möchtest du erzählen.
Wolfgang, das war jetzt die Vorzeigeantwort. Jetzt sag mir mal, Yvonne, was ist die richtige Antwort? Also was da wirklich, da muss ja ein bisschen Wahnsinn dabei sein, da muss ja auch so.
Verrückt sind wir schon ein bisschen.
Ja, genau, ja. Darum. Also das war jetzt die Antwort, die ich jetzt auch gegeben hätte. Natürlich, selbstverständlich, weil ich mich
Wir wirken nicht verrückt, aber vielleicht sind wir es tatsächlich in dieser Art, also in so einer Art Besessenheit.
Könnt ihr euch gut vorstellen, ja.
In so einer Art Besessenheit zu sagen, ja. Nee, ich mache das jetzt aber. Also ich meine, wir waren ja, weil ich ja vorher bei euch mit dem Blumenwurf, es war ja genauso. Das war ja auch ein total unterfinanziertes Projekt.
Also danke für die richtige Antwort, das ist natürlich die Besessenheit, die es braucht.
Also es ist auch ein bisschen Trotz sozusagen. Also zu sagen, du kriegst eine Ablehnung und du verstehst es nicht. Ist für Sachsen-Anhalt und fürs Fernsehen das scheißegal, was wir hier in Thüringen demokratiemäßig passiert oder so. Und dann, okay, ihr macht das nicht, aber Thüringen Unterstützung und wir machen das trotzdem so. Also ein bisschen Trotz ist da auch dabei.
Trotz, Besessenheit, Leidenschaft, der Hauch Wahnsinn.
Und Liebe.
Jetzt haben wir es doch. Jetzt haben
Liebe.
Wir, danke, dass du mir dass wir die richtige Antwort gemeinsam zusammengetragen haben. Natürlich, das ist doch, was das Leben ausmacht. Ja. Trotz Leidenschaft, Liebe und alles. Aus dem entsteht ja sowas, so eine Energie. Nicht durch ein volles Konto und durch die Sicherheit. Und durch das, vielleicht auch gibt da Sicherheit, kann ja auch nicht schaden und so, aber das ist es, aus dem diese Serie gemacht ist, eure Beziehung vielleicht auch und das, was jetzt ist, kann ich mir das jetzt anschauen. Erst dachte ich, ey Gott, 29 Euro für so einen Stream ist ganz schön teuer, dann habe ich es mal runtergerechnet, pro eine Stunde ist so eine Folge, manche sogar länger, da geht es schon wieder mal, man kann sich angucken, allerdings nicht am Stück, also ich habe ja da so Momente gehabt, wo ich dachte, oh, und du ja, Yvonne, offensichtlich auch, die Seufzer aus dem Off, Reaktion auf Katja Wolf. Du hast auch manchmal mitgelitten, oder?
Ja, man leidet natürlich mit in dem Moment, wo man eine Nähe bekommt und eben spürt, was denen da passiert. Weißt du, das ist ja auch das, wir sind keine Journalisten, ne? Da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen. Und als Filmemacher musst du nicht klüger sein als deine Protagonisten, anders als die Presse. Journalisten sollten immer noch im Petto haben, was passiert denn da? Die müssen das vorab wissen, alle sollten. Eventualitäten, das müssen wir nicht wissen. Wir haben wahnsinnig viel von den Journalisten gelernt. Wir hatten null Ahnung von diesem ganzen politischen Geschäft. Da hat uns eher geholfen, deren Einordnung, muss man auch sagen. Ohne die haben wir gar nicht, hätten wir gar nicht arbeiten können. Wir hätten das überhaupt nicht verstanden, was in diesem ganzen Politiksprech da los ist, das zu dechiffrieren. Dazu braucht es dringend Journalisten.
Und mach mal einen Dank, gib doch mal einen Dank an Martin Debes raus, an Fabian Klaus,
Sebastian Haag und Henry Bernhardt.
So
die sind total coole Typen und die haben einfach wirklich Ahnung. Die haben richtig Ahnung. Ja. Die haben vieles vorab schon auch immer angesprochen. Das siehst du dann eben später in dem Material. Und denkst du, ach krass, das haben die zu dem Zeitpunkt schon gewusst, was dann also irgendwie Monate später passieren wird. Das haben wir nicht gewusst, weißt du. Und wir können da einfach auch dumm reingehen, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, naiv und können besser, ja. Und können dann auch fragen. Und wir können die Journalisten das auch fragen. Wir müssen denen nicht sagen, dass wir das eigentlich alles eh schon wissen, was ihr machen werdet. Wir können dann neugierig sein und wir können auch anders als Journalisten, wir müssen nicht objektiv sein. Weißt du, so ein Film muss nicht objektiv sein. Wir versuchen ganz viele, eine große Spannbreite zu zeigen. Und der Zuschauer bei uns hat immer die Aufgabe, auch selber zu denken. Aber wir wählen das sozusagen aus. Na klar, ist das eine Kuration im Grunde genommen. Wir wählen aus, aber wir wählen nicht so aus, dass das ganz klar ist, wohin der Hase läuft. Weil ich bin in der DDR aufgewachsen. Definitiv Agitprop-Filme ist nicht unser Ding. Ich will das selber nicht sehen, ich will es auch niemandem zumuten.
Ja. Na gut, dann ist das ja kein investigativer Film, wo neue Sachen aufgedeckt werden. Es werden vielleicht Strukturen, Gefühle, Mechanismen gezeigt, wo man sich Sachen dann zusammenreimen kann und lesen. Man muss auch lernen, das zu lesen, in die Gesichter zu schauen, die Situation mal zuzulassen, weil wenn ihr dann draufhaltet und guckst du in ein Gesicht von Schütz und Wolf und denkst du, okay, Schütz und Wolf, merke ich gerade von den Namen her, da kannst du was lesen. Oder bei diesen komischen, irgend so eine Thüringen-Messe, wo da die ihre Stände hatten. Was war das für ein?
Da waren wir mit Thomas Kemmerich und Mario Vogt.
Was waren das?
Die Thüringen-Messe.
Thüringen-Messe, wo ich so, was ist da abgezogen? Das war ja meine Güte. Da war ja so eine Mischung aus Gänsehaut. Und ist da wirklich passiert? Ich gehe ja nicht zu sowas hin. Aber ihr musstet dann da hingehen oder wart dort. Habt ihr euch manchmal auch im falschen Film im wahrsten Sinne des Wortes gefühlt, weil das waren ja Orte und Plätze, wo ihr sonst privat wahrscheinlich nie hingegangen wärt, oder?
Ja, also ich meine zum Beispiel CDU, der Fasching, also dieser Apolder Fasching.
Oh, die ganze Woke-Dings, hier ist noch Deutschland zu Hause.
Hier stimmt das Deutschlandgefühl
noch. Hier stimmt das Deutschlandgefühl noch. Und hier ist eine woke-freie Zone. Wer hat's gesagt? Björn Höcke? Nee.
Nee, Mario Vogt.
Siehst du?
Aber du musst halt begreifen, das ist natürlich auch eine Partei, die davon lebt, von Volksnähe und Bier trinken und gemeinsam Speisen. Leichtes zu warten, ne? Ja, für uns ist das eine total fremde Welt und da tritt man halt, also mit so einem Projekt tritt man halt in viele fremde Welten. Das kann man dann für sich werten, das ist ja genau das. Ne? Mhm. Du siehst das so, wir haben auch schon Leute gesagt, ah super, das ist halt der volksnahe
positiver Mario Populismus, könnte man sagen. Ja. Positiver Populismus, der ja. Bedient das und so. Ne? Na klar, man kommt ja mit einer eigenen, wir sind ja so die elitären Großstädter, wo sie ja weder Weimar noch Jena noch Erfurt Großstädte sind, aber wir fühlen es so, wir sind so die urbanen, also da wird man manchmal von seiner eigenen Arroganz auch überdingst, oder?
Eingeholt,
ja.
Würde ich schon sagen. Ja, ja. Und die Serie zwingt einen einfach dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Und du merkst auch, dass du im Laufe der ganzen Serie mehr Achtung gewinnst. Ja. Also am Anfang sind ja viele Sachen, wo du sagst, wir legen erstmal den Charakter in der ersten Folge, die sie sehr langsam erzählt. Der Charakter der Personen, die Themen, die Partei, der Wahlkampf und Thüringen sind ja viele, viele Dinge, die erstmal gesetzt werden. Und da guckst du erstmal zu, okay, das ist der Ausgangspunkt. Und dann kannst du eine Meinung haben und dann wirst du, bin ich ganz sicher davon, dass alle ihre Meinungen im Laufe der Serie etwas ändern werden. Und zumindest bei unserem Testpublikum hat das voll funktioniert.
Ich denke auch, dass es funktioniert mit dem Abstand, den ich jetzt habe, weil wenn man sich darauf einlässt, auf das Erzähltempo, auch mal auf die Bilder, da merkt man auch, dass ihr den Thüringer Wald mögt, ne, so diese Überflüge. Habt ihr mit Drohnen gearbeitet?
Ja, genau. Also so mal ein bisschen abzuheben, so von diesem, vom Boden und so mal ein bisschen von oben drauf zu gucken oder halt einfach mal Ruhe zu haben, über das zu reflektieren, während man schaut, was da gerade eben gesagt wird, oder den zerstörten Wald zu sehen oder genau die Städte, in denen es stattfindet. So, ja.
Wer hat die Drohnen bedient?
Das mache ich sozusagen. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt gerne mache, weil das ist immer ein bisschen Stress, wenn du so eine Drohne aufsteigen lässt. Kommt da irgendwie ein Hubschrauber irgendwie in der Nähe? Fliegst du gegen irgendwas gegen, was du nicht gesehen hast oder so?
Also einmal hat es unsere Drohne auch geschrottet.
Ja. Genau, das war der Moment, der ist jetzt in unserer Serie drin, in einer Folge, wo Sarah Wagenknecht ihre Dinge sozusagen so im Off da drauf peitscht. Okay. Genau. Und da ist dann so ganz creepy mitten im Winter sozusagen ganz düstere Stimmung. Und auf so ganz tote Bäume und da habe ich leider irgendwie ein paar Baumäste übersehen. Dann ist die Drohne da reingegangen. Passiert sozusagen. Aber die Drohne war
Hat noch gelebt. Ja, war teure Spaß. Ich hätte jetzt gedacht, so ein Vogel da. Braucht man da eine Genehmigung, wenn man da in der Innenstadt so eine Drohne aufsteigen lässt?
Nee, das Schöne ist, dass es eine allgemeine Aufstiegsgenehmigung für Drohnen gibt, aber du musst dich an bestimmte Regeln halten.
Aufstiegsgenehmigung
für Drohnen? Ja, genau. Also ich muss nicht permanent fragen, darf ich oder nicht sozusagen, nur in besonderen Bereichen. Also wenn man zum Beispiel in der Warteburg dreht, das ist Hochsicherheitsbereich, das ist auf dem gleichen Level wie das Kanzleramt.
Hä?
Genau, also da darfst du nicht einfach, da musst du auf Bundesebene anfragen, ob du im Bereich um die Warteburg die Drohne aussteigen lassen kannst.
Warteburg ist Sicherheitsbereich. Aber
es gibt noch einen zweiten Sicherheitsbereich rund um die Warteburg, das ist Naturschutzgebiet.
Genau,
du musst also zwei Institutionen dazu bringen.
Die Warteburg ist schon hermetisch abgeriegelt. So. Aber da braucht
warum?
Man
ist da Raketen stationiert oder was ist denn da?
Nee, das ist unser, weiß ich nicht, das ist unser
Nationalkulturerbe.
Genau, da kommt unsere deutsche Sprache sozusagen.
Du, aber in Erfurt darfst du auch nicht aufsteigen und hier ist ja auch der Flughafen. Wenn die hier eine Drohne aufsteigen lässt, wird zum Absturz gebracht.
Also du musst vorher halt dir eine Genehmigung rein. Du hast halt keinen Aufstieg. Also die App kann zum Beispiel das blockieren, dass du dann da hochgehen kannst. So.
Ach, du hast eine App und dann sagt dir, Junge, mach mal da bitte nicht.
Zum Beispiel,
und so.
Ja.
Aber er hat auch einen Drohnenführerschein.
Braucht man auch. Ja, ja. Du kannst nicht einfach so. Also wenn du eine ganz kleine Mini-Drohne unter 500 Gramm oder so, dann kannst du es einfach so aufsteigen lassen.
Wo macht man den Führerschein?
Das machst du online. Für die kleinen Drohnen, die wir haben, musst du halt Fragen beantworten, musst halt vorher lernen, alle Regeln und das musst du dann auch regelmäßig, glaube ich, alle paar Jahre machen. Genau, also.
Da kommt der kleine Junge durch. Also jetzt bei dir war es eher schön. Ich sehe doch, es hat Spaß gemacht.
Ja, wie gesagt, es ist immer ein bisschen aufregend. Drehen ist ja sehr generell immer so ein bisschen ein Abenteuer. Aber wie gesagt, Drohnen mache ich an sich nicht gern, aber es ist unglaublich toll sozusagen. Du kannst so unglaublich toll Landschaften und dein Land sozusagen in aus einer Perspektive zeigen, die man sonst einfach nicht sieht. Vielleicht ist es irgendwann auch abgegessen nach so und so vielen Jahren, aber im Moment ist es noch unglaublich toll.
Das ist noch cool. Also filmisch muss ich auch sagen, interessant. Ich habe es auf dem großen Bildschirm geguckt. Es hat sich dann auch gelohnt. Es wirkt dann auch. Ist das eine Serie, die, wo ihr euch wünschen würdet, dass sie auch mal ins geht so was, sowas ins Kino kommt? Ist man teilen oder ist es
Wir Quatsch? Waren gestern im Kino.
Wir waren gestern im Kino zur Premiere. Ja. Also es gibt jetzt, ich habe jetzt schon mehrfach den Wunsch, hier, wir müssen doch durchbingen. 14 Stunden, 12 Minuten ohne die Abspende. Und da war auch die Überlegung, also auch gestern im Kino, ach ja. Oder hier an zwei Tagen im Kino.
Nur mit Hardcore-Drogen zu ertragen, kann ich also 14 Stunden. Ne?
Schlafentzug auf jeden Fall. Man soll sich ja so fühlen wie während der Koalitionsverhandlung. So.
Oder während des Schnittes.
Aber man kann es ja auch auf zwei Tage ziehen.
Okay. Na gut, man guckt sich auch eine Wagner-Oper an oder so. Also das gibt wirklich Leute, die gesagt haben, würden sie das im Kino angucken, mehrere Teile.
Das Schöne am Kinoraum ist, dass man halt darüber ins Gespräch kommen kann danach. So. Mhm. Und das hatten wir uns mit unserem Vorgänger Arena 196, auch ein Politikfilm über Südthüringen.
Sehr erfolgreicher Film, muss man auch sagen, in den Kinos.
Genau. Und das war halt auch toll, immer wieder Filmgespräche zu haben. Du hast halt ein bestimmtes Thema oder es war, als die Korrektivrecherche rauskam, hatten wir in Berlin 500 Zuschauer. Das war krass. Aber das war eine irre Stimmung, sozusagen eine politisierte. So, und man kann sich so, unsere Serie hangelt sich ja an so Politikbegriffen entlang, Landtagspräsidentenwahl, Optionsgespräche, Koalitionsverhandlungen, kann man schon so sich einen Teil mal rauspicken und dann darüber danach ein intensives Gespräch führen, so auch mit Politik ins Gespräch über Demokratie kommen. Also das würde ich halt auch ziemlich cool finden. Ja.
Wenn uns unsere Enkel fragen, was habt ihr eigentlich gemacht, als Thüringen oder Deutschland faschisiert wurde, dann könnt ihr zumindest sagen, wir haben es dokumentiert. Ist jetzt ganz böse und vielleicht nicht der richtige Humor, aber mir kommt das manchmal hoch. Was hast du getan, was habt ihr getan? Wenn ihr euch jetzt anschaut, dass nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit AfD die stärkste Partei ist, wie ist euch da zumute?
Na, es fing schon damals an, war das 2019 oder so, als die AfD hier über 20% geholt hat. Das war so der erste Schock so irgendwie, weil man nicht verstanden hat, warum passiert das überhaupt? Was ist hier los? Und da beging ja uns bei uns auch die Suche danach irgendwie, wir müssen uns filmisch einen Ausdruck dafür finden, zu begreifen irgendwie so. So ein bisschen mehr zu verstehen. Nun war es jetzt bei unserer Serie, wir haben es vorhin schon angerissen, eigentlich das schade, dass Björn Höcke nicht mitgemacht hat. Ne? Also Yvonne hat das wirklich probiert, ist auch hingegangen, auch mit Leuten aus der Fraktion gesprochen, mit Torben Prager intensive Gespräche geführt. So, aber Entscheidung blieb halt bei Höcke und der wollte nicht. Der wollte, glaube ich, lieber, weiß ich nicht, einen Film von ihm Vertrauten machen, um zu zeigen, wie er dann Holz hackt oder so.
Ja, zur selben Zeit hat ihn ein Team aus Österreich begleitet. Oh. Das ist ja eine Doku, die gibt es ja im Netz auch zu sehen. Ja, aber weißt du, man kann ja, wenn man über dieses Land etwas macht, kannst du ja nicht die AfD wegschweigen.
Das ist klar.
Und da war ja auch die Frage, erzählt man sie mit oder erzählt man sie nicht mit? So, und die Entscheidung war für uns ganz klar, das ist die Partei, die den größten Zuspruch hat, die höchsten Zustimmungswerte oder Umfragewerte. Und die spielen eine gewichtige Rolle. Kann man nicht sagen, wir begleiten die nicht.
Ihr wart dann gezwungen, euch mit öffentlichem Material...
Wir sind ganz viel hingefahren. Also Wahlveranstaltungen von Björn Höcke haben wir besucht, mehrere. Ich bin dann auch Mitglied in der Landespressekonferenz geworden. Wir sind dann auch immer in der Landespressekonferenz gewesen. Wir waren auch im Plenum. Wir waren auch bei Veranstaltungen, die rundherum da stattgefunden haben. Also zum Beispiel um die Landtagspräsidentenwahl und so. Weil das sind Leute, deren Meinung hat genauso eine Berechtigung wie die der anderen. Die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Und unsere Auswahl war immer, erzählt das uns mehr über das, was wir gerade erleben? Und erzählt es eine Perspektive, die wir sonst nicht haben? Und das dann für sich selber persönlich einzuordnen, das finde ich ist, wenn man einen politischen Dokumentarfilm schaut, die Aufgabe des Zuschauers. Also unsere Aufgabe ist, zu zeigen, was es an Vielfalt gibt, aber wir kuratieren natürlich trotzdem. Ja, ne? Aber wir zeichnen jetzt auch kein Zerrbild. Wir machen jetzt aus Björn Höcke auch keinen Satan. Wir zeigen jetzt nicht nur krasse Sachen, die er auf der Bühne sagt. Er sagt auch krasse Sachen, sind auch drin. Aber er sagt eben auch Sachen, wo dann Leute bei uns im Kino gesagt haben, ja, kann ich total verstehen. Ne? Also als es zum Beispiel um das Thema Krieg geht, dass Kriege nie wegen, was sagt er?
Aus Machtinteressen herausgeführt wird.
Das Kriege immer eher aus Machtinteresse herausgeführt wird. Und bringt dann ein Beispiel von einem Zitat von Egon Bahr und so, wo du denkst, ja, ne, ja. Und man kann sich aber genauso eben da auch daran abarbeiten, also zum Thema Ukraine beispielsweise. Und da finde ich, das muss jeder Mensch, so wie er jetzt eben, oder jeder ist ja ein Bürger, erwachsen ist ein Bürger, und jeder Bürger ist auch gezwungen, sich eine Meinung zu bilden. Ob er sagt, er findet Politik scheiße oder nicht, trotzdem hat er eine politische Meinung. Und die muss er auch verteidigen können oder eben auch dagegen
arbeiten. Dennoch kommt ja eure Haltung zu Demokratie, zu Rechtsstaat, zu Menschenbild zumindest mal, kommt ja durch. Das ist ja ganz, ist ja ganz eindeutig, wo eure Grenzen sind. Das ist ja klar, das müsst ihr nicht mit dem Zeigefinger deutlich machen. Das wird ja ganz, ganz klar. Ihr habt jetzt also versucht, Björn Höcke zu bekommen, habt nicht mal eine Antwort bekommen, habt das aber, weil das ist ja nicht der Elefant im Raum, das ist ja, was weiß ich, das Nashorn oder irgendwas. Also das ist ja klar, das schwebt ja überall. Auch wenn sich Kemmerich und Vogt da über den AfD-Stand da bei dem Thüringen-Tag da unterhalten, ja, bei denen sprießen auch nicht die Bäume. Oh, dann haben sich das dann so schön geredet, fand ich hochinteressant. Natürlich mit dem Wissen, Vogt wird Ministerpräsident, Kemmerich wird keine Rolle mehr spielen. Auch interessant, wie die anderen über die AfD reden, also fand ich zumindest. Wie war das bei euch?
Ja, erstaunlich, wie geschlossen tatsächlich die Parteien gerade in dem Bereich waren. Und zwar durch die Bank weg. Sei es Thomas Kemmerich, sei es Mario Vogt, Madeleine Henfling sowieso, Bodo Ramelow, Katja Wolf. Also das war vielleicht das Einzige, was sie alle verbunden hat. Aber natürlich kann man auch theoretisch fragen, ist das gut, wenn sozusagen alle sich auf eine Position stellen? Und das treibt natürlich die Spaltung einer Gesellschaft auch voran, wenn das die einzige Grenze ist. So, ja. Ne?
So, und jetzt werden wir sehen, wie das in Sachsen-Anhalt ausgeht. Am 2029 ist in Thüringen, da fängt das neu, bereitet ihr schon vor wahrscheinlich, ne? Habt ihr schon alles?
Ob es Blaubeerland wird, meinst du?
Blaubeerland, ja, Teil 2. Also 2029 geht es los und jetzt haben wir auch eine Pattsituation. Es ist ja, die jetzige Brombeer-Koalition hat ja nicht mal eine Mehrheit. Also die regieren im Grunde mit den Linken gemeinsam. Wird einem im Alltag gar nicht bewusst. Das wusstet ihr ja damals auch noch nicht, dass das so eng wird und dass das so ausgeht?
Nee, das macht es natürlich dann gerade in den letzten Folgen auch interessant. Wie bekommt jetzt die Brombeere die nötigen Stimmen von den Linken, wenn sie sagen, nichts mit der AfD? Und der Kampf ist dann vor allem in der Folge 13 und 14 erzählt.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Ja, da wird dann eben auch Bodo Ramelow wieder eine größere Rolle noch spielen, weil natürlich er jemand ist, der als Ministerpräsident weiß, was staatspolitische Verantwortung heißt. Ne?
Also wir sind in einem eigenartigen Land. Also wir haben damit eingestiegen, dass es so ein kleines Bundesland ist, so groß wie manche Großstadt, ist ländlich geprägt. Die Politik wird aber in den sogenannten Ballungszentren gemacht und das ist.
Aber guck mal, sie wird in den Ballungszentren gemacht, aber bestimmt der Wählerwille ist größer in den ländlichen Gebieten. Also nicht der ist größer, sondern sie sind proportional stärker. Der stärkere Einfluss als in den Städten hier Weimar, Erfurt, Jena.
Ich würde gerne von eurer Resilienz und Gelassenheit lernen, weil wir als eben Hauptstadtjournalisten oder Leute, die auch aktivistisch unterwegs sind, die sind ja in einem ständigen Alarmismus. Wir merken jetzt wieder, der Bundesparteitag der AfD am 4. Juli, da reisen viele Leute an, die hier darüber berichten. Es ist also ein ständiger Alarmismus, ja zu Recht. Es ist Angst, es ist ja Ungewissheit, die ja auch lähmen kann und dass man sich da so extrem drauf fixiert, das zu realisieren, wie gerade die offensichtlich, die sind ja noch keine Mehrheitsverhältnisse, aber dieser werden können. Wie ist eure Strategie, auch emotional damit umzugehen? Man kann ja nicht ständig im Alarmismus sein, das ist ja ungesund, oder?
Oh, ja, auf jeden Fall, aber weiß ich nicht.
Schwierig. Also ich bin regelmäßig immer am Verzweifeln, weil ich manchmal denke, warum lernen wir nicht aus unserer Vergangenheit? Das fing alles irgendwie in Thüringen mal an. Das sollten wir Thüringer eigentlich besonders gut wissen. Und irgendwie trotzdem gehen wir auf die Marktplätze und jubeln. Also ein großer Teil von Menschen, wenn Björn Höcke auf die Bühne kommt und wirklich auch zum Teil menschenverachtende Dinge von sich gibt. So. Und Menschen finden sich darin wieder und jubeln. Und manchmal verstehe ich das nicht so richtig, warum diese Prozesse so in Gang kommen. Aus anderen Bereichen würde ich mir dann auch manchmal wünschen, dass man sich wirklich auch mehr damit intensiv auseinandersetzt, was dieser Höcke von sich gibt, so, und das auch mal auf sich wirken lässt und was wollen die eigentlich, was wollen die umsetzen, weiß ich nicht. Also manchmal fühlt man sich so ein bisschen hilflos, das passiert so alles. Ich höre immer mehr Menschen, die sagen, naja, das sollen die halt mal beweisen sozusagen, sollen sie mal mit an die Macht kommen. und mal zeigen. Und dann sehen ja alle, dass es nicht wirkt. Außerhalb Deutschlands sieht man halt, dass es ganz oft Prozesse sind, die ganz viel zerstören. So. Und dass es unglaublich viel Kraft sind. Genau, und unglaublich viel Kraft kosten, das wieder zu reparieren, wenn man es irgendwie geschafft hat, vielleicht wieder zu kippen. Boah, okay, also müssen, also ich habe das Gefühl, wir müssen da irgendwie durch anscheinend. Also vielleicht noch einen kleinen Moment, also was ich neulich ganz interessant fand, habe einen Podcast Lanz Precht gesehen, da hat Precht was gesagt darüber, wie es in der Schweiz abläuft, dass es da halt keine Mehrheitsdemokratie gibt, sondern das sind alle, die gewählt werden, müssen sich halt irgendwie in der Regierungsarbeit beteiligen. So. Und dann hast du halt diesen Fundamentalopposition, der einfach nur irgendwie zerstören will, hast du dann nicht mehr, weil die müssen dann halt auch wirklich Aufgaben übernehmen. Mhm. So. Fand ich auch interessant.
Du hast Pranz und Lecht, ne? Gut, schön. Ja. Yvonne, jetzt hast du deine Rede vergessen.
Ja, ich überlege gerade. Weißt du, wenn alle demokratischen Prozesse hier super in Ordnung wäre, gäbe es aber auch kein Protestpotenzial. Eine Freundin von uns war mal eine sehr Linke, die hat gesagt, die AfD belebt die Politik. Da habe ich ziemlich lange drüber nachgedacht. Und wenn jetzt über 30% nicht damit zufrieden sind, wie Dinge laufen, muss man auch darüber sprechen. Und wenn nur die AfD das bedient, ist das halt ein Problem.
Also für mich ist klar, die AfD ein Symptom. Das ist nicht die Ursache. Das sind, genau. Da kommen nicht aber die bösen Faschisten und die machen alles kaputt, sondern es ist vorher kaputt. Und das ist ja ein Gradmesser für den Zustand unseres Landes, oder?
Ja, und deswegen denke ich, ist ja, wenn es immer gesagt wird, die Themen sollen eine Rolle spielen, kann ich nur sagen, ja, genau das. Und das macht übrigens auch einen Link zu Brombeerland. Wir haben uns ja nicht darauf beschränkt, jetzt nur so Wahltaktik und die Strategien der Parteien zu erzählen und dieses Geschäft, sondern wir erzählen auch ganz viel Inhalte. Also du kannst dir bei uns Themen ja durchschauen, also was immer wieder kommt, beispielsweise Windkraft oder kostenloses Schulessen oder so. Es gibt bestimmte Themen, die ziehen sich durch von Anfang bis zu den Koalitionsverhandlungen. Und vielleicht sind wir eben auch zu sehr darauf geeicht, auf so eine schnelle Politikerzählung, das soll immer alles schnell gehen, das soll immer alles sofort funktionieren. Wir sind darauf geeicht, auch Nachrichten, alles muss immer ganz kurz und knackig sein. Und vielleicht brauchen manche Dinge einfach auch Zeit. Auch Veränderungen in bestimmten Themen brauchen eine Zeit. Das haben wir versucht, zumindest im Brombeerland auch zu zeigen. So ist auch die Erzählung ja der Serie, ne? Und so ist es in der Politik auch.
Wieso heißt das eigentlich die Brombeer-Koalition? Habt ihr Erklärungen gefunden in den, wie viele hunderte Filmen, 500 Stunden habt ihr da aufgenommen?
Nur 354.
Ach, da geht's ja. Wie komme ich auf 500? 300 Stunden, das muss ja, kann man doch gar nicht alles sichten.
Doch.
Oh, muss man.
Du musst dir alles anschauen, du musst alles verschriften, jedes einzelne Wort, wir haben alles aufgeschrieben. Aha. 7 Monate, glaube ich.
Brombeer. Ich fand das lustig, dass ein Journalist in unserer Serie dann sagt, Fabian Klaus, dass er gehört hat, das könnte auch eine Blutwurst-Koalition sein, weil es ja ähnliche Farben so irgendwie sind. Aber es wäre vielleicht nicht so das sinnliche, angenehme Bild. Wobei die Brombeere ja auch, also schmeckt total lecker, wenn sie reif ist, aber die hat halt auch ganz schöne Dornen sozusagen. Und auch auf unseren Kahlflächen, die wir in Thüringen haben, haben wir gelernt, da kommt die Brombeere und wenn die Brombeere kommt, wächst nichts mehr anderes. Die macht sich so Platz.
Die ist invasiv.
Genau, die musst du dann entfernen, sonst wachsen da keine Bäume oder sonst irgendwas.
Das hat uns ein Waldbesitzer gesagt, wo Brombeere wächst, wächst nichts anderes mehr.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass das hier so sein wird, weil das BSW sorgt ja intern dafür, mit ihren internen Streitigkeiten, dass Brombeerland keinen Bestand haben wird.
Ja, das heißt, jetzt sind es ja noch ein paar Jährchen, 2029 ist dann wieder Wahl.
Und weil du noch gefragt hattest, wegen Brombeere, das war ja ein Begriff, den ein Politikwissenschaftler gefunden hat für diese rot lila schwarz. Nee, ich glaube nicht aus Thüringen. Oh Mann, jetzt sind zum zweiten Mal gefragt. Ich muss mir das jetzt endlich mal drauf schaufeln. Ja. Du siehst, auch wir sind noch nicht total sattelfest.
Ja, ihr müsst ja auch ins Bett, aber ihr wollt ja nicht.
Wir wollen ja zu euch morgens um 10.
Genau. Könnt ihr ausschlafen? Also richtig ratzen, also jetzt so mit Mittagsschlaf machen. Schlaf nachholen.
Nee, bräuchte ich jetzt gerade gar nicht so. Also ich versuche schon immer regelmäßig 8 Stunden zu schlafen, sonst hast du die Kraft nicht, deine Leistung zu bringen.
Wir wollen über das Schöne reden. Ich war letztens in Weimar, das ist ja sehr weit weg von Erfurt, also müssen wir, das ist ja unglaublich. Ich habe den weiten Weg nach Weimar auf mich genommen und habe mir unter anderem dieses Museum für für deutsche Geschichte, also gegenüber vom Nationaltheater. Ist ja neu gemacht, finde ich so eine schöne, eine gute, kleine, kompakte Ausstellung. Und da ist, bin ich an diesem Zeitstrahl hängen geblieben. Nach der Machtübernahme. So, ne? Und wir haben ja, das ist ja, Weimar ist ja mehr als geschichtsträchtig, ne? Diese Weimarer Republik und was da war und vom Bauer und so. Und dann war dieser Zeitstrahl, wie schnell nach der Machtübernahme die Institutionen zerschlagen worden sind, die Gewerkschaften. Das war ja innerhalb von Wochen und Monaten.
Gut, aber bestimmte Sachen gibt es, sind ja nicht mehr möglich. Also ja. Man hat ja daraus gelernt, bei dem Grundgesetz, also zum Beispiel der Artikel 48, der damals ja dafür für diese Machtübernahme gesorgt hat, der ist ja außer Kraft gesetzt worden. Also insofern, so leicht wäre es nicht mehr.
Aber mich hat es trotzdem beeindruckt, wie schnell das dann gehen kann. Und die Pläne liegen ja auch gerade in Sachsen-Anhalt in der Schublade. Auch Angriff auf den Öffentlich-Rechtlichen. Geht jetzt nicht um Alarmismus, aber sich deutlich zu machen, wo man denkt, ach, na ja, und die Juden haben auch gedacht, ach, ja, und sie sind doch deutsche Bürger, was wird, die können das werden. Das machen die doch nicht. Machen sie doch nicht. So schlimm kann es doch nicht sein. Also zu dem Thema, die sollen doch mal zeigen, was ist, ich bleibe unsicher, wie man im Alltag auch damit umgeht, sich nicht lähmen zu lassen, auf der anderen Seite nicht zu immer nur in einem Alarmismus zu sein, wo man dann nur überall Nazis sieht, aber ich meine, es sind ja viel.
Oh. Na, wie machst du das denn, wenn du mit Leuten sprichst, die eben AfD-Wähler sind?
Das, ja, ich höre zu. Also ich, da kommt dann bei mir der soziologische Beobachten, habe ich von einer Soziologin gelernt, die sagt, Carsten, werte mal nicht gleich, nimm dich mal zurück, hör mal zu. Also teilnehmendes Beobachten nennt sie das. Also geh mal raus aus der, sofort alles gleich, im teilnehmenden Beobachten bleiben. Und vielleicht ist das ja auch euer Trick, im Grunde seid ihr beide Soziologen. Soziologen, dass ihr teilnehmendes Beobachten macht. Hast du dich dann manchmal, Yvonne, wie eine Soziologin gefühlt?
Ich habe keine Ahnung, was Soziologin ist, was Soziologen sind.
Ethnologen vielleicht.
Nee, das hat ja noch mehr, irgendwie so ein, als wäre man, würde man Insekten betrachten. Keine Ahnung, ich bin Kulturwissenschaftlerin.
Das wollte ich nur mal. Hast du in Weimar studiert?
Ich habe in Weimar studiert und war super glücklich dort.
Der Typ, mit dem du dir einen Ring teilst, nee, Quatsch, wie nennt man das? Du bist tatsächlich Rundfunkmechaniker oder was?
Ich komme aus Berlin und da habe ich erst eine Ausbildung gemacht zum Radio- und Fernsehtechniker. Also
Radio- und Fernsehtechniker, das genau. War wann?
In den 90er, Mitte der 90er, nach meinem Abi.
Und im Osten oder im Westen?
In West-Berlin bin ich groß geworden, aber das war ja dann ein Berlin sozusagen.
Du hast gemeinsam Berlin dann Rundfunktechniker.
Genau, also Geräte aufschrauben und reparieren sozusagen, alles was es so gibt. Das ist eine Hardcore-Ausbildung, 3,5 Jahre, halbes Elektrotechnikstudium. Genau, und es war meine Vorbereitung, dann bin ich nach Weimar gekommen und habe dann künstlerisch-gestalterischen Studiengang Mediengestaltung gemacht und vor allen Dingen halt Filme. Und
da haben wir uns kennengelernt.
Ihr habt euch kennengelernt, beim Studium.
Beim ersten Dokumentarfilm Erzählenden haben wir gemeinschaftlich gearbeitet, gelitten und dann uns ineinander verliebt.
Beim Arbeiten während des Studiums?
Genau.
Da müsste man mal Film drüber machen. Aber sowas, so ein Liebesgeschichte macht er ja nicht, macht er ja immer nur Politik. Schön, ist eine hervorragende Geschichte. Und du wolltest du nach Berlin zurückgehen?
Ich hatte keinen Grund mehr zurückzugehen. Also Weimar ist total schön.
Absolut,
so. Also,
Berlin ist ja nur kein Grund, da wieder hinzugehen. Ne?
Genau.
Und hast dann du beim Radio gearbeitet, beim RIAS oder irgendwo? Oder?
Nö.
Gar nicht.
Ne? Nö. Ich habe, wie gesagt, in einer kleinen Schrauberbude 3,5 Jahre gearbeitet.
Schrauberbude?
Genau, da konnte man seine kaputten Geräte hinbringen und wir haben es halt repariert. Wir haben es probiert.
Und jetzt musst du Drohnen reparieren, naja. Ihr Lieben, ich wünsche euch
und alles. Und auch Spülmaschinen.
Ja?
Wir kaufen nicht neu, sondern wird dann repariert. Ich finde,
Spülmaschinen zu reparieren ist schwierig, weil das so komplexes Gerät ist, aber egal. Ja. Ihr Lieben, ich schicke euch jetzt mal ins Bett. Schlaft schön.
Ja, mal danke.
Sich durchpennen. Danke, die Kinder danke. Sind die Kinder aus dem Haus?
Ja, das in Berlin und in Weimar.
Ja, gut. Also ihr könnt richtig pennen, die Bude verwahrlosen lassen.
Ich werde jetzt nochmal an unsere Webseite gehen, weil ich will sie noch ein bisschen umprogrammieren, damit das auf Handys auch besser funktioniert. Oh. Weil ich habe gestern gesehen, Georg Meyer kam zu mir auf dem Handy, das geht irgendwie nicht so richtig. Ich habe noch eine E-Mail bekommen. Ich wusste nicht, dass
auf dem großen Bildschirm.
Ja, ich wusste auch nicht, dass Leute das auf dem Handy gucken wollen, aber das will ich versuchen jetzt noch zu optimieren.
Oh, ja. Da, so, ich gehe schlafen.
Ja, und Yvonne, schick ihn mal ins Bett, dass er auch mal zur Ruhe kommt. Das ist ja Wahnsinn. Weil wir sehen uns ja dann zur nächsten nächstes Filmprojekt. Möchtet ihr jetzt nicht drüber reden, nicht drüber nachdenken?
Noch keine Ahnung, wirklich.
Okay, ist auch das sei euch, aber es liegt ja alles auf der Straße und sonst wo. Ne? Also wer sich den Film Brombeerland, die Serie, die 14-teilige Serie anschauen will, seit gestern im freien im Streaming brombeerland-serie.de, brombeerland-serie.de, eure gemeinsame Produktionsfirma heißt 1,60 Meter Film und zu Gast im Studio war die wunderbare Yvonne und der wunderbare Wolfgang André aus Weimar. Eine gute Reise zurück.
Herzlichen Dank, lieber
und,
Klaus,
dann ich schwöre, dass ich es zu Ende schaue.
Alles. Bei welcher Folge bist du jetzt?
Ich habe also die erste Folge komplett geschaut, die zweite zur Hälfte, die neunte habe ich geschaut und dann nur mal so reingedingst. Mhm. Und dann hat mich wirklich die Kraft verlassen. Ich dachte, ich brauchte Abstand zur Seelenhygiene. Ich bin auch nicht mehr im Landtag bin und da bricht der Schrank. Ich musste da erst mal weg. Mhm. Deswegen wäre jetzt meine nächste Frage, wenn wir noch Zeit hätten, wie ihr das also mental verkraftet habt. Aber deine Seufzer haben mir eigentlich alles gesagt. Ich schaue mir es an, aber
melde dich dann nochmal bei uns.
Mache ich auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt, kann man das dann unbegrenzt, wenn man den Zugang hat, schauen?
Solange wir existieren, kann man auf unserer Webseite das.
Ich aber hoffe, du siehst ja, wir sind ja hart im Nehmen. Uns gibt es noch lange. Wir
ich hoffe, zell. Dass es euch noch lange gibt. Herzlichen Dank, Yvonne und Wolfgang André. Und schaut euch unbedingt die Serie Brombeerland an unter brombeerland-serie.de. Tschüss, gute Heimreise nach Weimar.
Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Dankeschön.